Seit die Dioptrien in die Eier machen, kann ich keine Eier mehr sehen.
Fritz.
Und das hört man.
Komport Nummer 283. Insolvierung. Hallo und herzlich willkommen zum 283. Komport, den ich am heutigen, zwischendurch mal sonnigen und extrem windstillen Freitag, dem 16. September 2011, alias 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 19.
Jawohl, ja, gerade frisch geworden. So, und die Insolvierung ist eigentlich eine insolvente Regierung. Und nein, ich meine nicht die von Griechenland, ich meine unsere. Aber ja, das Intro habe ich aus der Fritz-Intro-Kiste entführt. Die Dioptrien und Horror, aber ist ein alter Witz. Inzwischen ist der nicht mehr aktuell, aber ja, egal. So, und dafür gibt es aber dann heute wieder die übliche Dreiteilung mit einem Teil Spezialzeug inklusive Atommeldungen, einem Teil Regierung und Wirtschaft und einem Teil Technik, Politik und, keine Politik, eben nur Technik. Aber mit wieder Space-Meldungen. Und was ihr euch jetzt eigentlich anhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe Terrormeldungen, Meldungen aus bzw. zu Libyen. Dann gab es ein paar Meldungen zu 9-11, was sich ja letzten Sonntag gejährt hat. Ein paar Atommeldungen, dann gab es in Frankreich eine Explosion und da ein paar Meldungen, was zu Ägypten, die Kirche, Zensur, kurz jede Menge. 11 Grad, partly sunniger. Ja, mag sein. Cool, Greetings. Die 11 Grad, die fühlen sich putzigerweise in beiden Anwendungen gerade wie 11 an und der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 7 km/h aus Richtung Southwest. Oder vielleicht macht er auch etwas völlig anderes, dann weiß ich es nicht. So. Erwähne ich jetzt, dass ich wieder da bin? Ach, eigentlich ist es ja offensichtlich, nicht? Beziehungsweise offenhörlich. So, was hätten wir denn da? Die Terrorecke ist diese Woche erstaunlich groß geworden. Und das nicht nur wegen letztem Sonntag. Da hätten wir erstmal die US-Prüfer. Washington DPA, kurz vor dem Jahrestag der Anschläge vom 11. September, prüfen die US-Sicherheitsbehörden eine mögliche Terrorgefahr. Es gebe eine spezifische, glaubhafte, aber unbestätigte Information über eine Bedrohung, so zitierte der US-Fernsehsender NBC das US-Heimatschutzministerium. Auf einer Skala von 1 bis 10 sei die aktuelle Bedrohung bislang eine 5 oder 6, so die Worte eines Regierungsbeamten. Die mögliche Gefahr könnte sich gegen New York oder die Hauptstadt Washington richten. Also sie haben dann sich mal wieder wichtig machen müssen, weil ist ja klar, September 11th. Dann schließlich am Freitag, als ich die Meldung hier gesehen habe, noch bevor. Und habt Angst. So, dann gab es die DPOL-GS. Nach den gestrigen Festnahmen in Berlin, gestrig wie letzten Donnerstag, hatte ich ja im letzten Podcast noch drin, hatte der Vorblubbernde der deutschen Polizeigewerkschaft Wendt die Forderung nach einer Vorratsdatenspeicherung bekräftigt. Diese sei dringend erforderlich, wenn man Netzwerke von Terrorverdächtigen aufdecken wollte. Nein, eine Vorratsdatenspeicherung ist nur dann nötig, wenn man Leute erst relativ spät entdeckt und die nicht bereits zu einem Zeitpunkt hops nimmt, wo man denen noch nicht mal mehr was vorwerfen kann. Das ist nämlich gerade der Brüller bei den Leuten, die sie da festgenommen haben. Dass denen möglicherweise vielleicht wirklich überhaupt gar nichts vorwerfbar ist. Ja, sie haben sich irgendwelche Chemikalien und Kühlakkus gekauft. Theoretisch könnte man, wenn man die richtig miteinander verknobelt, da irgendwas Explosives draus machen. Theoretisch und könnte. So, das ist alles, was sie denen vorwerfen können. Ihr habt euch Dinge gekauft, die Bumm machen könnten. Bisschen dünn. Und dafür brauchen wir jetzt eine Vorratsdatenspeicherung. Mal ganz davon abgesehen, dass ja die Festnahme ganz großartig beweist, dass man auch ohne eine verdachtsunabhängige Vollverdächtigung der gesamten Bevölkerung offensichtlich angebliche, mutmaßliche, ganz doll schlimme Terroristen hops nehmen kann. So. Ja. Aus polizeilicher Sicht müssten Telefondaten mindestens 6 Monate lang gespeichert werden. Wenn es im Zuge der Gesetzgebung 2 bis 3 Monate weniger würden, sei das nicht optimal, aber auch eine praktikable Lösung. Blasel, Fasel, Blasel, Fasel. Herr Wendit, nachdem ja Ihre Gewerkschaft auch gerade wieder damit aufgefallen ist, dass Sie sich gegen Kennzeichnungspflicht von Polizeibediensteten wendet, dann verlange ich eine verdachtsunabhängige Bewegungsvollspeicherung eines jeden Polizeibediensteten. Und wenn ich eines jeden sage, dann meine ich auch Gewerkschaftspfeifen wie Sie. Also, zack. Na, das brauchen wir, um gewalttätige Polizisten aufdecken zu können. Das ist alternativlos. Und die Daten müssen mindestens 12 Jahre gespeichert werden. Wenn es nur 6 Jahre werden, ist das zur Not allerdings auch noch akzeptabel. Und dann hat Wendt sich auch noch über den Personalabbau bei der Polizei beklagt. Bei der Überwachung von Terrorverdächtigen gingen die Beamten schon jetzt an die Belastungsgrenze. Bla 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 bla. Ist eine Meldung vom letzten Freitag. Logischerweise. So, auch vom letzten Freitag kam KDS, denn nämlich auch Kauder kam aus seinem Gebüsch gehüpft und verlangte nach verdachtsunabhängiger Vollverdächtigung der gesamten Bevölkerung. Weil die Festnahmen haben ja bewiesen, dass man ohne Vorratsdatenspeicherung niemanden festnehmen kann. Oh wait. Na? Die Bedrohung in Deutschland sei nach wie vor sehr hoch, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder den Ruhrnachrichten. Die FDP müsse endlich ihren Widerstand aufgeben. Kauder griff Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger direkt an. Diese verweigere die Umsetzung einer verbindlichen EU-Richtlinie und sei ein Problem. Ich finde, diese Terrorpolitiker sind ein Problem. Die weigern sich zu realisieren, dass das, was sie verlangen, verfassungswidrig ist. Und die weigern sich beharrlich, das zur Kenntnis zu nehmen. Na, wie wär's mal? 5.000 Euro Strafgebühr will doch, vor's Coole von Verfassungsbeschwerdern, die offensichtlich nur zur Beschäftigung von irgendwelchen Beamten beim BVFG dienen. Ja, wie wär's damit? 10.000 von jedem Fraktionsmitglied, der die ganze Zeit immer wieder vor die Presse kullert und Sachen verlangt, die offensichtlich verfassungswidrig sind. Der Wagen mit Anhänger da vorne kann ja abbiegen, aber blinken wäre vielleicht noch ganz praktisch gewesen. So, dann gab es auch noch die VDS-Verlangpartei. Nämlich, bla 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 bla. Auch die Gewerkschaft der Polizei sprach sich für eine Neuregelung aus. Die FDP nahm ihre Justizministerin, bla bla. Ich eine Nullmeldung. Ich meine, die VDS-Verlangpartei war dann jedenfalls auch die Verräterpartei. Die SPD, die nämlich verlangt hat, dass, da ist glaube ich irgendwie der Oppermann aus dem Gebüsch gehüpft gekommen und hat verlangt, Frau Merkel möge doch auf den Tisch hauen, man müsse doch jetzt mal eine Vorratsdatenspeicherung einführen. Lieber Herr Oppermann, Sie hätten ja mal Innenminister werden sollen, von daher ist schon völlig logisch, dass Sie genauso verzwirbelt denken wie die anderen Innenminister, die dann nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch solche gewesen sind. Aber wie wäre es damit, Sie begeben sich jetzt mal ganz dringend in Behandlung, weil diese offensichtlichen Terrorfanatik-Fantasien sind einigermaßen offensichtlich nicht gesund. Begeben Sie sich mal in eine ordentliche Behandlung, lassen Sie sich mal ordentlich durchchecken und wenn Sie dann vielleicht irgendwann mal wieder gesund sind, kommen Sie mal wieder. Meine Fresse, nee. Und dann hat das Bundesterrorministerium auch noch verbreiten lassen. Die Spinne ist echt weg. Und auch verbreiten lassen, die Lage sei unverändert. Hochernst, habt ihr dauernd Angst, weil anders als in den USA gibt es nach Angaben des Bundesinnenministeriums in Deutschland keine neuen Terrorhinweise. Aber habt trotzdem Angst. Muss ich hier gerade mal über den Kreuzzug wandern. So. Eine Sprecherin von Minister Hans-Peter Brüllrich sagte, es seien keine konkreten Anschlagspläne bekannt. Die Gefährdungslage sei unverändert. Was ja eigentlich so ganz blöd ist, ist nichts bekannt. Also, keine Panik, habt keine Angst, ihr müsst euch nicht fürchten. Wäre so die Botschaft, die ich erwarten würde, dass man sie daraus interpretieren könnte. Das ist aber natürlich nicht, was sie meinen. Genau. So, genau, das auch vom Freitag. Am Samstag gab es dann Berliner Haftbefehle. Die kamen dann erst relativ spät, die Meldung, weil irgendwie die zwei angeblichen Terroristen, angeblichen, mutmaßlichen, potenziellen, vielleicht mal Terroristen, irgendwie relativ spät erst beim Ermittlungsrichter gelandet sind oder Haftrichter oder wie auch immer. Jedenfalls Haftbefehle gab es dann doch. Sagte ein Polizeisprecher, die gestern festgenommen werden, stehen unter dem Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Ja, sie haben Dinge gekauft, die, wenn man sie richtig miteinander verzwirbelt, bumm machen könnten. Es gibt übrigens noch mehr Dinge, die bumm machen könnten, wenn man sie richtig miteinander verzwirbelt. Zum Beispiel Dummheit. Also ja, haben sie dann jedenfalls Haftbefehle bekommen. So, dann gibt's den Schilrich. Hab ich bei Fife gefunden. 55. Da wächst zusammen, was zusammengehört. Otto Schily und Hans-Peter Friedrich sprechen sich für eine Rückkehr zur Vorratsdatenspeicherung aus. Wie der Lich. Ja, ne? Habe ich ja am Samstag reingeklebt. Ich meine, dass der Schily irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun hat, ist ja auch einigermaßen bekannt. Verlangt erst irgendwie nach biometrischem Blubla und irgendwelchen Chips und arbeitet dann für einen biometrischen Chipshersteller. Nein, so ein Futsal aber auch. So, dann gibt's auch natürlich den Schünevorder. Habe ich am Samstag hier reingeklebt. Zum 10. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 hat Niedersachsens Innenvollidiot Schünepeng neue Instrumente zur Terrorabwehr gefordert. Weil die Anzahl an Terroranschlägen in Deutschland in den vergangenen 10 Jahren, ich bin mal großzügig und rechne die Sauerländer, die Düsseldorfer und die Berliner, die Anzahl versuchter Terroranschläge, mit denen sich zumindest die Polizei hochöffentlich gebrüstet hat, dass sie die verhindert hätte, war in 10 Jahren die gigantische Anzahl von 3. Ja, nee, ist klar. Da braucht man natürlich sofort vollständige Vollüberwachung, weil es könnte ja sein, dass es noch irgendwo einen vierten Anschlag hätte geben können, von dem wir alle nichts mitgekriegt haben, weil der überhaupt nichts war. Ja, merkst du was? Ja, In Bedrohungslagen, in denen die Polizei an ihre Grenzen stoße, dürfe ein Einsatz der Bimbiswehr nicht ausgeschlossen sein, sagte der CDU-Politiker dem Hamburger Abend. Blub. Na, aus der Richtung kommt er dann wieder. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass das Militär nicht im Landesinneren eingesetzt werden darf. Doch, das kann sehr wohl sein. Da gibt's verdammt gute Gründe. Wie zum Beispiel den einen verdammt guten Grund, dass das zu Zeiten von dem komischen Mann mit dem lustigen Schnauzbart mal nicht so unüblich war. Und dass das sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es eine verdammt gute Idee ist, wenn die Soldaten eben gerade nicht im Landesinneren mit ihren Panzern rumfahren. Aber, die Soldaten können beispielsweise wirksam gefährdete Objekte schützen. Schünepeng sprach sich zugleich dafür aus, entführte Flugzeuge und gekaperte Schiffe notfalls mit Gewalt zu stoppen, wenn sich nur noch die Täter, aber keine Passagiere mehr an Bord befänden. Dass dieser Fall eher selten eintritt, nämlich ungefähr nie, ist ja schon interessant. Also mal ganz davon abgesehen, dass er offensichtlich dann doch realisiert zu haben scheint, dass es da ein Urteil eines unwesentlichen Gerichts aus Karlsruhe mit dem Vornamen Bundesverfassungs gab, was das Flugzeuge mit Passagieren abschießen nämlich sowas von verboten hat. Artikel 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 2 Grundgesetz. Ja gut, genau die Artikel, an denen sowieso kein Schwein mehr rumfingern kann. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, geht nicht. Ne, die Forderung, vollbesetzte Flugzeuge abschießen zu dürfen, das war Luftsicherheitsgesetz, genau. Die ist ja auch nach dem BFFG-Urteil noch eine ganze Weile durch die Gegend geschwappt. Schünepeng scheint dann wohl realisiert zu haben, dass mit der Forderung er ungefähr gar keinen Blumentopf gewinnt, weil man ihm da einfach das vollständige Urteil nochmal an den Kopf werfen kann. Und jetzt verlangt er also, ja, also wenn die Passagiere aber alle weg sind und nur noch die Täter an Bord sind. Was, ne, also wie viele zu Terroranschlägen eingesetzte Flugzeuge gab es denn so in den vergangenen, 100 Jahren? Also so spontan fallen mir für Terroranschläge eingesetzte Flugzeuge, dann sind wir mal großzügig, nehmen wir die 4 von 9-11. So, da hört es dann aber auch schon wieder auf. Ansonsten waren das schlichtweg Entführungen. So, da ging es ja darum, dass die Passagiere eben gerade an Bord bleiben, weil dann die Entführer damit drohen können, dass sie die sonst umbringen, wenn irgendwas Böses passiert oder irgendwas nicht passiert oder sonst wie. So. Na, also Flugzeuge, bei denen die Passagiere nicht mehr an Bord waren und nur noch Täter, gab es, soweit ich weiß, noch nie. Ist wenig. So, habe ich mich am Samstag reingeklebt. Auch von Samstag kam dann Affenkontakt. Weil nämlich die beiden in Berlin verhafteten Terrorverdächtigen nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel offenbar zum Umfeld terroristischer Gruppen in Afghanistan gehören würden. weil die hätten dann doch irgendwie Kontakt. Ich meine, ist logisch, dass sie sich jetzt irgendwas aus dem Arsch ziehen müssen, weil zwei Personen gelten ja noch nicht mal als Vereinigung. Zwei Personen ist gerade eine Person zu wenig. Also man kann denen noch nicht mal mehr irgendwie eine terroristische, kriminelle oder sonst was Vereinigung anhängen, wenn man ihnen nicht noch irgendwelche Leute anhängt, mit denen sie angeblich die Vereinigung gebildet hätten. Deswegen, logisch. Völlig logisch. Quite transparent. Aber ja. Dann gab es Hinweise eines ausländischen Geheimdienstes, hat der Fefe da nochmal aufgeschrieben, ist Code für, wir sind illegal an die Beweise gelangt und müssen die jetzt irgendwie legitimieren. Häufig stammt das dann zum Beispiel aus der strategischen Fernmeldeüberwachung. Didn't know that. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gab es genau Opa vor da. Der Oppermann, der SPD, Innendödel bzw. Parlamentsgeschäftsführer, hat verlangt, Merkel müsse endlich ihre Richtlinienkompetenz ausüben und eine Entscheidung herbeiführen. Weil nur die SPD hat ja nicht irgendwie damals zu verantworten gehabt, dass die Vorratsdatenspeicherung eingeführt wurde. 9 Uhr haben wir es nebenbei. Und damit sich also ohnehin schon bei allen Terrorforderungsgegnern unbeliebt gemacht. Nein, der Herr Oppermann hat auch noch nichts gelernt daraus. Oppermann verwies auf die Festnahme zweier Terrorverdächtiger in Berlin. Dies zeige, Doppelpunkt Anführungszeichen, die Terrorgefahr in Deutschland ist real, Anführungszeichen. Die Sicherheitsbehörden bräuchten für ihre Arbeit endlich die notwendigen Instrumente, weswegen es einer raschen Regelung der Vorratsdatenspeicherung bedürfe. Nochmal zum Mitmeißeln. Die Tatsache, dass da Leute festgenommen wurden, beweist, dass die Festzunehmenden nicht genügend Mittel haben, um Leute festnehmen zu lassen? Hallo? Bin ich der Einzige, dem irgendwie auffällt, dass das totaler Blödfug ist? Da wurden Leute verhaftet. Also für mich deutet das darauf hin, dass die Strafverfolgungsbehörden genügend Mittel haben, Leute zu verhaften, denen man dann hinterher noch nicht mal mehr was Ernsthaftes vorwerfen kann. Na, das ist ja, wie gesagt, ihr Problem, was sie gerade haben. Die haben halt nichts wirklich gemacht. Bisher. Dann gab es in Schweden 4 Terrorverdächtige, die festgenommen wurden, allerdings dann auch alsbald wieder freigelassen wurden. Oder anders ausgedrückt, da war dann auch mal wieder Habt Angst. Aus dem Habt Angst ist dann aber nichts geworden. Nein, so ein Pech aber auch. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann gab es eine Flugbegleitung. 2 Militärjets, die ein Passagierflugzeug zum Airport der Stadt New York eskortiert haben, weil 3 Fluggäste an Bord sich verdächtig in der Flugzeugtoilette verhalten hätten. Was dann zu dem spannenden Ergebnis führte, dass Personen, die einfach nur aussahen, als könnten sie Islamisten sein oder als könnten sie dem islamischen Glauben angehören, in Polizeiautos mit Handschellen oder diesen Plastik-Handschellen-Ersatzdingern da wegtransportiert wurden. Quite embarrassing, aber ja. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Am Mittwoch gab es dann Kinderlock. Washington DPA. Die USA wollen die Sicherheitskontrollen an Flughäfen für Kinder locken. Lockern. Das kündigte US-Heimatschutzministerin Janet Napolitano in Washington bei einer Anhörung im Kongress an. Weil jetzt ja nun lang genug und oft genug publik wurde, dass TSA-Pfeifen sich an Kindern vergreifen und die Amis sind da ja arg humorlos. Was ich dann umso lustiger finde. Und ja, also ne, da gibt es ja dann Situationen, wenn dann irgendwie 3-jähriges Kind, was noch Windeln anhat, Ganzkörper abgetastet werden soll. Weil es könnte ja sein, dass das eine Bombe im Arsch hat. Ja, Kind die ganze Zeit aufgeregt am Weinen, Eltern überhaupt nicht glücklich und völlig überraschend auch keine Bombe da. So ein Zufall auch und da wollen sie jetzt also ein bisschen was lockern. So, dann gibt es Neues aus Libyen. Vom letzten Freitag, da gibt es nämlich der Gaddafi, der steht jetzt offiziell auf der Fahndungsliste von Interpol. Die internationale Polizeiorganisation schickt da eine sogenannte Red Notice an alle Mitgliedsländer. Sie informiert über Verdächtige, die zur Fahndung ausgeschrieben sind. Bla Fasel. Ganz blöd. Er ist, soweit ich informiert bin, immer noch offiziell Chef von Libyen, Regierungsvorsitzender. Soweit ich informiert bin, macht ihn das zu einer der Verfolgung immunen Person. Na, das war ja die Begründung, warum man Ratzinger nicht ans Bein pinseln kann. Weil der ist ja schließlich Staatschef. Solange es keine offizielle Absetzung von Herrn Gaddafi gab, würde mich mal interessieren, mit welcher Begründung der denn nun eigentlich wie strafrechtlich verfolgt werden könnte. Der sollte eigentlich doch noch Immunität genießen, dachte ich. Aber ja, also da gibt es jetzt irgendwie einen internationalen Haftbefehl gegen den Blablabla. Dann gibt's Libau. bei Fefe gefunden. Die USA finden, Deutschland soll Libyens Wiederaufbau bezahlen. Die Amis haben die Zerstörung bezahlt, jemand anderes soll den Wiederaufbau bezahlen. Ist uncharakteristisch freundlich von den Amis, denn alleine der mögliche Wiederaufbau, Subventionstrog und die positive Wirkung auf die eigene Wirtschaft soll schon Länder zu Kriegen bewegt haben. Und das soll jetzt uns zugutekommen, nicht ihnen? Vermutlich brauchen sie das nicht mehr. Über den Punkt sind sie hinaus, wo sie noch Vorwände wie Wiederaufbau Libyens brauchen, um ihrer Wirtschaft Geld zu geben. Wenn das die WTO hört, habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Am Montag gab es dann die Sohnsetzung. Ein Sohn des langjährigen libyschen Machthabers Gaddafi hat sich ins Nachbarland Niger abgesetzt. Der Gaddafi scheint irgendwie ungewöhnlich viele Söhne zu haben, aber ja, also einer von denen hat sich jedenfalls dann angeblich ins Nachbarland Niger abgesetzt. Ja, fällt in die Kategorie Blub. Am Dienstag haben dann die Rebellen nach dem neuesten Bericht von Amnesty International auch Menschenrechtsverletzungen begangen. Na, oder anders ausgedrückt, wir müssen Gaddafi wegbomben, weil der ja so böse Menschenrechtsverletzungen begeht. Stoßen ein bisschen dünn, so als Begründung. Weil die Rebellen auch nicht signifikant viel besser gewesen sind. Ja gut, die haben nicht über Jahrzehnte hinweg Leute foltern können, was vielleicht aber auch einfach damit zu tun haben könnte, dass sie nicht über Jahrzehnte an der Macht waren, um Leute foltern zu können. Na, also ja, es passiert dann nämlich genau das, was ich ohnehin schon erwartet hatte, dass bei allen Straftaten, die die Rebellen machen, alle Menschenrechtsverletzungen, die Leute geflissentlich weggucken. Aber hey, Gaddafi war so viel schlimmer. So, und gestern habe ich mir dann noch den WAF-Wunsch reingeklebt, weil der Chef des libyschen Übergangsrats, Mustafa Abdul Jalil, hat für den Kampf gegen Gaddafi-Anhänger um Waffenlieferungen gebeten. Da kannst du jetzt eigentlich nur eine einzige Antwort geben, ganz hochoffiziell. Hell no! Na? Also ich meine, es reicht doch eigentlich schon, dass die NATO bei ihrer Flugverbotszonendurchsetzungsmission irgendwie alles weggebombt hat, was irgendwie Gaddafi helfen hätte können. Jetzt auch noch Waffen an seine Gegner liefern. Das würde effektiv, also ganz knapp, an Kriegsbeteiligung ranreichen. Und das geht meines Wissens nicht. Ja, aber das ist jetzt eine moralische Frage. Und, ja, also von daher, da wird irgendwer schon Waffen liefern. Dann gibt es, habe ich mir extra aufgemacht, in die Ecke 9-11. Weil auch da gab es natürlich Meldungen. Wie zum Beispiel ist mir am Freitag noch bei John Gruber Daring Fireball in die Finger gefallen. Da gab es eine Fliegerin von 9-11, die ist hatte den Auftrag, die über, was war es, Pennsylvania? Also die eine abgestürzte Maschine, wo die Passagiere die Terroristen aus dem Cockpit geschmissen haben und danach das Problem hatten, dass weder ein Pilot noch sonst irgendwer da war und sie deswegen die Maschine nicht mehr steuern konnten, die sie aber jedenfalls da irgendwo im Nirgendwo runtergebracht haben. Und die eine Soldatin hatte also Order, das Ding runterzuholen. Koste es, was es wolle. Dummerweise war ihr Flieger nicht bewaffnet. Oder anders ausgedrückt, ihre Vorgesetzten haben wohl erwartet, dass sie ihren Flieger in den anderen Flieger reinrammt, um den anderen Flieger vom Himmel zu holen. Ja, ich meine, okay, was es ja auch noch Spannendes gibt, die Flugbewegungen der Flugzeuge von 9-11, wo relativ viele von den Abfangjägern irgendwie interessante Manöver weit draußen und vor allen Dingen weit weg von den Flugzeugen und deren letztendlichen Zielen geflogen sind. Aber ja, also hoch. So, am Sonntag gab es dann noch Ahmadinejad, der nämlich den USA vorgeworfen hatte, die Terroranschläge vom 11. September 2001 als Vorwand missbraucht zu haben, um Kriege zu beginnen. Das Schöne an Ahmadinejad ist, dass er an der Stelle mal wieder völlig recht hat. Weil ja, natürlich wurden die Anschläge genutzt, um daraus dann Kriege zu begründen. Oder glaubt irgendjemand ernsthaft, dass der Krieg in Afghanistan losgebrochen wäre, wenn W sich nicht die Anschläge aus dem Arsch ziehen hätte können als Begründung? Glaubt irgendjemand, dass die Irak angreifen hätten können, wenn sich nicht W raus aus dem Arsch gezogen hätte? Ja, das ist ja ein ganz schlimmer Terrorist und der hat Weapons of Mass Destruction, die er ja nicht hatte. Na, also ich meine, die offizielle Begründung war ja die Massenvernichtungswaffen. Ja, was denn für Massenvernichtungswaffen? Ja, wir haben da ganz doll vertrauliches und streng geheimes Material, was beweist, dass die bestimmt welches haben. Wenn man jetzt die Bilder von 1980 als neu verkauft. Ja, also ja, Ahmadinejad hat an der Stelle recht. Das ist das Putzige an dem. Ja, der ist ein Vollidiot, aber ja, manchmal sagt er auch Dinge, die passen. So, dann am Montag habe ich mir noch die WS-Änderung hingeklebt, weil 10 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September US-Präsident Obama die Einheit der Nation beschworen hat und den Bürgern Mut zugesprochen. Trotz der grausamen Attentate habe sich das Wesen der USA nicht verändert, sagte Obama bei einem Konzert in Washington. Das Wesen der USA hätte sich nicht verändert? Die USA ist nicht vorher relativ harmlos gewesen und hat danach dann beschlossen, dass sie einfach mal Nationen angreift, Kriege führt, ohne jemals einen Krieg zu erklären. Ja, weil, wie war das, der letzte Krieg, den die USA erklärt hat, war der Zweite Weltkrieg. Danach gab es keine Kriegserklärung mehr, sie haben einfach drauf losgebombt. Hm? Aber hey, na, also von wegen, das Wesen hätte sich nicht geändert. Herr Obama, ich glaube, da erlaube ich mir jetzt einfach mal zu widersprechen. So, dann gibt's Neues vom Atom. Wannsee habe ich bei Facebook gefunden, aus der beliebten Kategorie Bei uns ist Atomenergie sicher. Anwohner des Berliner Helmholtz-Zentrums in Wannsee innerhalb 4 Kilometer Radius kriegen nämlich Jod-Tabletten. Man geht dafür zur Berufsfeuerwehr und zeigt denen seinen Ausweis. Das ist natürlich eine reine Vorsichtsmaßnahme und hat nichts, aber auch gar nichts mit den Rissen im Kühlsystem des Forschungsreaktors zu tun. Für die Mitarbeiter oder Bevölkerung bestand selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr. Die Bevölkerung kriegt also schon mal Vorsorgemaßnahmen für den Fall, dass da Strahlung ausgetreten sein hätte haben können. Aber natürlich ist nie irgendwo irgendetwas ausgetreten. Tilt. Aber ja, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Von Sonntag gab es dann Gorleb-Alternativen. Der oberste Regierungsberater bei der Entsorgung von Atommüll, Michael Seiler, rät zu einer neuen bundesweiten Endlagersuche mit der Prüfung von 4 bis 5 Standorten. Der Seiler, war der nicht Reaktorschutzkommission, irgendwie sowas, Reaktorsicherheitskommission? Und ist schon dadurch alleine aufgefallen, dass der halt irgendwie doch Qualifikationen besitzt, die eben nicht nur politisch sind. Also der empfiehlt Finger weg von Gorleben und sucht nach 4 bis 5 Standorten. Beziehungsweise habt erstmal überhaupt 4 bis 5 Standorte in der Auswahl. Weil mit einem einzigen Standort ergebnisoffen untersuchen zu wollen, darüber mache ich mich ja seit Jahren lustig, geht nicht. Wenn ohnehin nur ein Standort da ist, dann gibt's eigentlich nur noch eine Antwort. Naja, also dieser eine Standort, wir haben zwar nicht, der ist zwar nicht geeignet, aber wir haben ja nichts Besseres in der Auswahl. Na. Diese seien durch ein fachlich fundiertes Auswahlverfahren am besten bis 2014 oder 2015 zu bestimmen, so Seiler. Seit rund 30 Jahren hat sich die Politik auf den Salzstock im niedersächsischen Gorleben konzentriert. Aber es gibt Zweifel, ob das Salz den hochradioaktiven Müll in 800 Metern Tiefe sicher einschließen kann. Mal ganz davon abgesehen, dass offizielle Empfehlung irgendwie, was ich zuletzt gelesen habe, war, ja, was auch immer ihr als Endlager aussucht, das Zeug, was ihr da reinlagert, lagert es rückholbar. Also eben nicht Asse-Style da einfach reinkippen, sondern so, dass man es GGF auch wieder rausholen kann, wenn man zum Beispiel irgendwie einen besseren Standort findet oder es irgendwelche anderen Gründe gibt, das Zeug da rauszuholen. Wie zum Beispiel bei der Asse ist Sapscht. Da ist Wasser drin. Das gehört da nicht hin. Und sollte das Wasser jemals in Richtung Grundwasser vordringen, dann hätten wir radioaktiv verstrahltes Grundwasser. Was überaus ungesund ist für die Bevölkerung. Aber hey. So, dann gab es ein paar Fuku-Fragen, habe ich bei der Tagesschau gefunden, weil nämlich die Temperatur von Reaktor 1 seit ein paar Wochen ebenfalls unter 100 Grad liege. Damit sind aber die Probleme längst noch nicht gelöst. Hajimu Yamana, der die Kommission zur Stilllegung und Entsorgung des havarierten Atomkraftwerks Fukushima 1 leitet, befürchtet, der Reaktor 1 ist sehr nahe an einer kompletten Kernschmelze, Nummer 2 und 3 teilweise, aber nicht zu einem geringen Teil. Es ist klar, dass sich das geschmolzene Material in Block 1 bereits durchgefressen hat und auf dem Boden des Behälters zur Eindämmung gefallen ist. Das ist eine Meldung, die wusste ich vorher nicht. Ist mir nicht über den Weg gelaufen, dass da irgendwo jemand mal offiziell darüber berichtet hätte, dass übrigens allgemein bekannt ist. Ja, das ist durch den Sicherheitsbehälter durch und liegt da jetzt da unten, durch den Druckbehälter durch und liegt da jetzt da unten. Und wenn es noch strahlend genug ist und heiß genug ist, dann viel Spaß beim dabei zugucken, wie es sich dann auch noch durch den Sicherheitsbehälter durchfrisst. Wenn mich nicht ganz viel täuscht, dürfte der Sicherheitsbehälter unter Umständen schon die letzte Schutzmaßnahme vom Grundwasser sein. Ups. Bei 3 und 2 bin ich mir nicht sicher. Es gibt noch keine verlässlichen Daten dazu, aber die Möglichkeit ist ziemlich hoch. Wo sind die geschmolzenen Brennstäbe? Auch Moriyama von Nisa muss einräumen, dass man derzeit nicht wisse, wo genau die geschmolzenen Kernstäbe sind, und auf Nachfrage muss er zugeben, dass angesichts der kurzzeitig auftauchenden erhöhten Jod-131-Werte weiter eine Kernspaltung stattfinden könnte. Ich kann die Möglichkeit einer erneuten Kritikalität in ganz begrenztem Umfang nicht komplett ausschließen, aber angesichts der Daten ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Moriyama bezeichnet ein halbes Jahr nach der Katastrophe die Dekontaminierung des hochradioaktiven Wassers als die größte Herausforderung. Bliblablu. Oder anders ausgedrückt, es ist jetzt offiziell, ja, da hat sich Zeug durchgefressen, das liegt da jetzt irgendwo, wo es eigentlich hingehört. Und ja, es kann durchaus sein, dass der ganze Quark hinterher zumindest kurzzeitig nochmal wieder kritisch geworden ist und schön vor sich hin reagiert hat. Was zum Beispiel einfach dadurch gekommen sein könnte, dass man da schön Moderator Wasser ohne, was war's, was sie da reinkippen, Brom? Also jedenfalls harmloses Wasser da reinkippt, was ja so schön als Moderator dienen kann und die Neutronen dann nämlich schön wieder bremsen kann, dass man ja schön wieder kritisch werden kann. Was man ja eigentlich gar nicht will, aber hey, ne, Temperatur, Schmemperatur. Und die nach wie vor würden die Anlagen zur Reinigung des Wassers nicht ordentlich laufen. Allerdings könnte das schon jetzt das dekontaminierte Wasser zur erneuten Kühlung der Reaktorkerne und Abklingbecken eingesetzt werden. Yamana geht dann davon aus, dass noch mehr als ein Jahrzehnt vergehen wird, ehe die Probleme gelöst und all die notwendigen Arbeiten im havarierten AKW Fukushima 1 im Gange sind. Na, so viel zu, aber bis Jahresende haben wir da blühende Landschaften. So, ich habe keine Ahnung, wie die von der Qualifikation her aussehen, die Leute, aber ich finde das schon spannend. So, dann gibt es den Fuku Fallout. In Japan soll nämlich Regierungssprecher Edano nach Medienberichten neuer Wirtschafts- und Handelsminister werden. Er solle die Nachfolge des am Samstag nach nur 8 Tagen zurückgetretenen Amtsinhabers Hashiro antreten, hieß es. Dieser hatte die Region um das Atomkraftwerk Fukushima 1 öffentlich als Todesstadt bezeichnet. Wenn du da bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du innerhalb relativ übersichtlicher Zeiträume plötzlich irgendwelche lustigen Krankheiten kriegen wirst. Die rein zufällig vielleicht einen geringen Zusammenhang zu der Strahlung haben könnten. Na, aber das geht ja nicht. Regierungschef Noda sah sich deswegen zu einer offiziellen Entschuldigung veranlasst. Wer ist mal mit einer offiziellen Entschuldigung, weil sie den ganzen Scheiß zugelassen haben? Na gut, da kann Noda nichts für. Dann gibt's Mick Schreib. In Niedersachsen zeichnet sich eine neue Debatte um die Zukunft des Atommülllagers Gorleben ab. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet, hat sich Ministerpräsident McAllister in einem Brief an Bundesumweltminister Röttgen gewandt. Darin empfiehlt der Regierungschef Modelle für die Lagerung von Atommüll, die auf eine Rückholbarkeit der Abfälle zielen. Was dann nämlich Gorleben nicht mehr in Frage kommen lässt. Weil da hätte man ja so Asse-Style das Zeug einfach reinschmeißen wollen. Und das geht ja mal gar nicht, weil wenn man zurückholen können will, ist reinschmeißen eine ganz blöde Idee. Da ist besser ganz vorsichtig stapeln angesagt. Aber hey. So, dann gab es eine Frexplosion. Gab es eine DPAA-Meldung, 13.35 Uhr letzten Montag. Explosion in französischem Atomkraftwerk. Es bestehe die Gefahr, dass aus der Anlage bei Marcoule im Rhöntal Radioaktivität austrete. So, und die Explosion war bei irgendwie einem Ofen, wo schwach radioaktives Material eigentlich irgendwie verbrannt oder einfach auch nur erhitzt und dann in Glas eingepackt oder wie auch immer wird. Jedenfalls ist da was explodiert auf dem Gelände eines ehemaligen AKW, wo jetzt allerdings kein AKW mehr ist, sondern nur noch so Dinge wie MOX-Brennstäbe gebastelt werden. Und hey, MOX-Brennstäbe, das wissen wir doch von Fukushima 1 Reaktor 3, sind völlig harmlos, aber brauchen auch keine Angst haben, weil Plutonium ist großartig. Ist nur schon alleine giftig und wenn man dann das radioaktive Plutonium hat, dann auch noch auf Jahrzehntausende vorhanden. Ups! Und da ist jedenfalls also was explodiert und das Spannende an der Meldung, bei der Explosion eines Ofens für radioaktive Abfälle auf dem Gelände einer Atomanlage in Südfrankreich ist ein Mensch ums Leben gekommen. Auf dem Gelände eines französischen Atomkraftwerks hat sich eine Explosion ereignet. Es bestehe die Gefahr, dass aus der Anlage bei Marcoule im Rhöntal Radioaktivität austrete, berichtet der TV-Sender BFM unter Berufung auf die örtliche Präfektur. Was mir aufgefallen ist, es besteht keine Gefahr für bla bla. Na, normalerweise taucht das doch in jeder Meldung auf und wird immer versichert. Wenn es hier nicht auftaucht, ist das für mich ein Hinweis darauf, dass es ist einer gestorben. Also offensichtlich bestand zumindest für Leute, die direkt in der Umgebung von dem Ding waren. Also die Luft geflogen ist dann doch einige Gefahr. So, dann hatte Fefe das Ding auch noch. Naja, Explosion klingt jetzt schlimmer als es ist. Selbstverständlich, im Grunde nicht mal der Erwähnung wert. Es geht keinerlei Gefahr für die Mitarbeiter oder Bevölkerung aus. Das hätte mich auch überrascht an der Stelle. Naja gut, keine Gefahr für die Mitarbeiter ist vielleicht auch falsch. Bei der Explosion kam ein Mensch ums Leben, 3 weitere wurden verletzt. Aber abgesehen davon, und so ein Arbeitsunfall kann ja immer mal vorkommen, besteht ansonsten keinerlei Gefahr. Da bin ich mir sicher, wie wenig Gefahr für die Anwohner besteht und wie wichtig die Sicherheit für die Behörden ist. Motorflugzeug. Kann man auch gut daran sehen, dass die Franzosen erstmal einen Sperrbezug um die Anlage herum eingerichtet haben. Ursache war ein Feuer, das in einem Lager für radioaktiven Müll ausgebrochen war. Ein lustiger Datenpunkt an der Stelle ist, dass es da durchaus Reaktoren gibt auf dem Gelände, aber die sind alle stillgelegt, das heißt nicht mal stillgelegt, Atomtechnik haben wir im Griff. Oh, und wie sich das für kritische Infrastruktur gehört, ist die Webseite der Atomaufsichtsbehörde erstmal unter der Last zusammengebrochen. Dann gab es da noch die lustige Verschwörungstheorie, die Fefe dann verbreitet hat, dass die CDU zu Wahlen gerne mal einen Terroranschlag vereitelt, die Grünen halt zu Wahlen ab jetzt AKW-Störfälle haben. Ja, ist ja dieses Wochenende, also Sonntag in Berlin, lustige Dingenswahl. Landtag hätte ich jetzt gesagt. Dann gab es die Meldung, ein Nichtaustritt, weil es wäre überhaupt keine Strahlung ausgetreten, keine Radioaktivität, sagt eine Sprecherin der Atomenergiekommission CEA. Ein Verbrennungsofen für schwach radioaktive Abfälle war explodiert. Was mich spontan zu der Frage bringt, wie kann es sein, dass ein Ofen explodiert? Und was will man tun, damit das in Zukunft nicht mehr passiert? Aber that's just me. Und dann in der Kategorie harmlos Fragezeichen. Das in Frankreich, das war total harmlos und ist auch schon wieder voll vorbei inzwischen, schreibt Fefe. Es gibt da noch kleinere Fehlkommunikationen, zum Beispiel von einer Betriebsärztin, die nach draußen kommuniziert hat, dass sie in ihrem Büro eingesperrt ist und keiner das Gebäude verlassen darf oder auch nur das Fenster öffnen oder essen und trinken. Selbst der Interessenverband Nuklearindustrie sah sich inzwischen genötigt, als offizielle Erklärung von einer kleinen atomaren Kettenreaktion zu reden. Aber nur eine ganz kleine, völlig harmlos, es besteht selbstverständlich keinerlei Gefahr. Nur noch mal zum Mitmeißeln. Das soll das schwach radioaktive Material gewesen sein, was da drinne war. Wenn das schwach radioaktive Material zu einer Kettenreaktion in der Lage ist, dann frage ich mich, what? Tilt? So, dann gibt's eine Meldung aus Ägypten. Tribunale, seit nämlich Mubarak weg ist, hat das ägyptische Militär da nämlich mehr Menschen verhaftet und vor Militärtribunale gebracht als Mubarak in 30 Jahren Amtszeit. Ja gut, dessen Tribunale werden andere gewesen sein, aber also das Militär... Die jetzige Militärregierung in Ägypten ist zumindest nicht signifikant viel besser als Mubaraks Regierung gegenüber dem Volk. Ups. Dann habe ich hier noch Neues von der Kirche. Eine Evangelizeiung vom Sonntag. Die evangelische Kirche in Deutschland und das Diakonische Werk haben ehemalige Heimkinder um Verzeihung für Leid und Unrecht gebeten. EKD-Präses Nikolaus Schneider und Oberkirchenrat Johannes Stockmeier vom Diakonischen Werk sprachen von einem Versagen der evangelischen Heimerziehung in den Nachkriegsjahren. Viele Heimkinder in der Bundesrepublik und der DDR waren bis in die 70er oder 80er Jahre Prügel, Demütigungen und sexuellem Missbrauch ausgesetzt. Liebe Katholen, bitte nehmt zur Kenntnis, dass ich die Evangelikalen irgendwie verständlicher finde. Na, ist nicht so, dass sich die ehemaligen Heimkinder da jetzt viel von kaufen können, dass sie um Verzeihung gebeten werden. Aber es gibt überhaupt mal diese Botschaft. Ja, wir haben Scheiße gebaut, tut uns leid. Wir hoffen drauf, dass ihr uns das verzeihen könnt. Das ist eine Aussage, die ich aus Katholenkreisen irgendwie noch nicht vernommen habe. Entweder weil die Katholen dazu nicht in der Lage sind oder weil die sowas immer nur hinter verschlossenen Türen äußern. Kann ja durchaus sein. Na, ich habe ja keine Ahnung von sowas. So, die Katholen verlangen dann allerdings, nachdem am 22. September, ich hatte jetzt irgendwie versehentlich mal was von Dezember erzählt, am 22. September ja Ratzefresser, der Herr Ratzinger, wir nennen ihn Benedikt, dass der jedenfalls in Deutschland aufschlagen und auch beim Bundestag antreten will, um da irgendwie was zu erzählen. Und da verlangen jetzt... Wenige Tage vor dem Deutschlandbesuch von Papst Benedikt dem 16. hat die katholische Kirche zu Respekt gegenüber dem Gast aufgerufen. Es gehöre sich, den Papst mit Freundlichkeit und Noblesse aufzunehmen, sagte der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Zollitsch. Es gehört sich übrigens auch, dass Waisenkinder, Heimkinder nicht von einem Herrn, nennen wir ihn mal Mixer, verprügelt werden. Es gehört sich ganz nebenbei auch, dass sollte es zu Missbrauchsfällen kommen, die sofort untersucht werden, alles getan wird, um zu verhindern, dass es jemals wieder durch zum Beispiel dieselbe Person zu neuen Missbrauchsfällen kommen kann. Na, gehört sich alles. Habt ihr irgendwie nicht gemacht. Oder wenn ihr es gemacht habt, dann wart ihr sehr still darüber. Na, also, ja, reicht mir schon. Also, Scherz ist, dass diverse Parlamentarier schon angekündigt haben, dass sie, wenn Ratzefresse sich da vorne hinstellt, nicht im Plenum anwesend sein werden. So irgendwie die Hälfte der linken Fraktionen, ein paar Leute von irgendwelchen anderen Fraktionen und da regen sich jetzt irgendwelche Katholen künstlich drüber auf. Ja, liebe Katholin, es wäre übrigens viel glaubwürdiger, wenn ihr einfach mal gegen die Missbrauchsgeschichten was getan hättet und nicht alles immer wieder unter den Tisch gekehrt hättet und vor allen Dingen auch nicht immer noch alles weiter unter den Tisch kehren würdet. Aber hey, da habe ich mir noch die Zensurecke aufgemacht. nämlich Hansenicht. Das Landgericht Köln ist der Meinung, dass ein Internetprovider nicht für Rechtsverletzungen Dritter verantwortlich zu machen ist. Gericht hat daher die Klage einer Plattenfirma gegen einen Provider abgewiesen. Die Namen der Parteien gehen aus der Mitteilung des Landgerichts nicht hervor. Nach Darstellung des Magazins Musikwoche handelt es sich um EMI und Hansenet. Der Telekommunikationsdienstleister ist nach Meinung der Plattenfirma verantwortlich für Dovenloarts eines Kunden über die viele Sharing-Plattform eDonkey. Und deswegen hätte doch Hansenet die Aufgabe, das Internet zu zensieren. Da frage ich mich, wer den EMI-Pfeifen eigentlich in den Schädel geregnet hat. Na, aber hey. EMI hat ja vor Gericht verlangt, dass Hansenet als Vorsorgemaßnahme DNS- und IP-Sperren für Links auf Tauschbörsen einer bestimmten Internetseite einrichtet. Dadurch hätte die Beklagte Einsicht in die Datenkommunikation ihrer Kunden bekommen, führt das Gericht aus. Filter und Sperren aber könnten nicht ohne gesetzliche Grundlage eingerichtet werden. Warum war es doch gleich nochmal eine schlechte Idee, Zensursender zu haben, das nebenbei immer noch in Kraft ist als Gesetz? Ne, nachdem es jetzt gerade die Petition gegen Vorratsdatenspeicherung gab, ist mir einfach nochmal aufgekommen, was ist eigentlich aus der Zensursela-Petition geworden? Na, das Gesetz gilt meines Wissens noch, weil das Aufhebungsgesetz irgendwo im Bundestag rumgammelt. Ist irgendwann im Mai Richtung Bundestag gegangen und seitdem, ja, auch, das muss jetzt alles erstmal in aller Ruhe debattiert werden. Na, also irgendwie Milliarden in irgendwelche Banken reinblasen, geht ja mal eben innerhalb von 2 Tagen. Aber ein offensichtlich verfassungswidriges Gesetz, was offensichtlich verfassungswidrig derzeit nicht angewendet wird, aufzuheben, das dauert. Ist ja nicht wichtig. Am Mittwoch hat sich dann Schleswig-Holstein ganz offiziell aus dem Glücksspielverband rausgehoben und hat jetzt ein eigenes Glücksspielgesetz mit Liberalisierung des Marktes, bla und blubber. Oder anders ausgedrückt, sie werden bei der Zensur durch den Glücksspielstaatsvertrag mit Sicherheit nicht mitmachen, weil sie jetzt ihre eigene Regelung haben. Ups. So, genau. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es vom Bahrenfeld Sonntag Rapalje mit The Crown and the Ring. 4 Minuten 59 lang. Bahrenfeld Sonntag 19:19 Uhr ist die Aufnahme gekommen. Und nachdem ich ja dann schon auf den Katholen rumhaue, dachte ich mir, hey, dann hole ich mir doch auch mal jemanden, der ein bisschen nicht ich ist und trotzdem auf den rumhacken kann. Stephen Fry on Catholicism. 8 Minuten 51 habe ich irgendwie bei YouTube gefunden. Eine Quelle, wo ich das dann ursprünglich mal verlinkt gefunden habe, habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. So, kriegt ihr dann auf die Ohren. Ich sage dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Falls ihr mir irgendeine Form von Reaktion auf das hier, was ich hier so erzählt habe, zukommen lassen wollt, fühlt euch dazu gerne eingeladen. Zum Beispiel, indem ihr mir eine Mail an compiblog@googlemail.com schickt. Die macht dann auch lustig Pling auf den iPhones. Oder mich bei Twitter erwähnt. Das macht dann auch lustig Pling auf den iPhones. Oder bei Google Plus erwähnt. Wenn ihr mich erwähnt, macht es auch Pling. Oder einen Kommentar im compiblog.de, Kompot 283 Teil 1 ist das hier, einstellt. Der macht dann nicht Pling, weil der eine Mail woanders hinschickt. Aber ja. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit The Crown and the Ring von Rapalje und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt.
Ein großes Musikinstrument, damit der Schlange aussieht. Ja, jetzt sieht er, jetzt ist er ein bisschen, ja, sieht er ein bisschen, aber er ist genau wie Obelix, hat nur große Knochen, genau. Ja, das Instrument ist sehr klein und ich bin auch sehr schlank, natürlich, bei mir passt es wohl gut. Passt es jetzt, okay, das will ich nicht. Also abgehauen, ja, sorry, ja.
Ich habe kein Problem mit meinem Körper, du und, mehr, glaube ich.
Und jetzt wieder mal ein richtiger, heftiger...
Das ist schlimm, wenn jemand anderes ein Problem mit deinem Körper hat.
Jetzt wieder mal ein richtiger, heftiger Rockballade. Ja. So, so, schön. Ja, naja. Also, Deep hat kein Tinte mehr auf der Füller. Was heißt das? Tinte, nein, Haar auf dem Streichstoch.
Boge heißt das.
Streichstoch.
Das ist auch gut an.
Streichstoch. Heute ist ja Deutsch. Streichstoch.
Streichstoch. Bist du jetzt noch mit einem Streichstoch?
Ja. Thank you.
till I come to a battle I ride, blazing up to the sky. Chains of flame, a hold of fire is trying. I'll see you again when I die. Oh, high and mighty, alone we are king. Whirlwinds of fire, we ride. Brother, bells, brothers, the crown and the ring.
I genuinely believe that the Catholic Church is not, to put it at its mildest, a force for good in the world, and therefore it is important for me to try and marshal my facts as well as I can to explain why I think that. But I want first of all to say that I have no quarrel and no argument, and I wish to express no contempt for individual devout and pious members of that church. It would be impertinent and wrong of me to express any antagonism towards any individual who wishes to find salvation in whatever form they wish to express it. That, to me, is sacrosanct as much as any article of faith is sacrosanct to anyone of any church or any faith in the world. It's very important. It's also very important to me, as it happens, that I have my own beliefs. They are a belief in the Enlightenment. They are a belief in the eternal adventure of trying to discover moral truth in the world. And there is nothing, sadly, that the Catholic Church and its hierarchs likes to do more than to attack the Enlightenment. It did so at the time. Reference was made to Galileo and the fact that he was tortured for trying to explain the Copernican theory of the universe. Just imagine in this square mile how many people were burned for reading the Bible in English. And one of the principal burners and torturers of those who tried to read the Bible in English here in London was Thomas More. Now, that's a long time ago. It's not relevant, except that it was only last century that Thomas More was made a saint, and it was only in the year 2000 that the last pope, the Pole, he made Thomas More the patron saint of politicians. This is a man who put people on the rack for daring to own a Bible in English. He tortured them for owning a Bible in their own language. The idea that the Catholic Church exists to disseminate the word of the Lord is nonsense. It is the only owner of the truth for the billions that it likes to boast about, because those billions are uneducated and poor, as again it likes to boast about. It's perhaps unfair of me as a gay man to moan that this enormous institution, which is the largest and most powerful church on earth, has over a billion, as they like to tell us, members, each one of whom is under strict instructions to believe the dogmas of the church, but may wrestle with them personally, of course. It's hard for me to be told that I'm evil, because I think of myself as someone who is filled with love, whose only purpose in life was to achieve love, and who feels love for so much of nature and the world and for everything else. We certainly don't need the stigmatization, the victimization that leads to the playground bullying when people say you're a disordered, morally evil individual. That's not nice. It isn't nice. The kind of cruelty in Catholic education, the kind of child, let's not call it child abuse, it was child rape, the kind of child rape that went on systematically for so long. Let's imagine that we can overlook this and say it is nothing whatever to do with the structure and nature of the Catholic Church and the twisted, neurotic and hysterical way that its leaders are chosen. The celibacy, the nuns, the monks, the priesthood. This is not natural and normal, ladies and gentlemen, in 2009. It really isn't. I have yet to approach one of the subjects dearest to my heart. I've made three documentary films on the subject of AIDS in Africa. My particular love is the country of Uganda. It's one of the countries I love most in the world. There was a period when Uganda had the worst incidence of HIV/AIDS in the world. But through an amazing initiative called ABC, abstinence, be faithful, correct use of condoms, those three, I'm not denying that abstinence is a very good way of not getting AIDS. It really is. It works. So does being faithful. But so do condoms. And do not deny it. And this Pope, not satisfied with saying condoms are against our religion, please consider first abstinence, second being faithful to your partner, he spreads the lie that condoms actually increase the incidence of AIDS. He actually makes sure that aid is conditional on saying no to condoms. I have been to, there's a hospital in Bawindi in the west of Uganda where I do quite a lot of work. It is unbelievable, the pain and suffering you see. Now, yes, it is true, abstinence will stop it. It's the strange thing about this church. It is obsessed with sex, absolutely obsessed. Now, they will say, we with our permissive society and our rude jokes are obsessed. No, we have a healthy attitude. We like it, it's fun, it's jolly, because it's a primary impulse, it can be dangerous and dark and difficult. It's a bit like food in that respect, only even more exciting. The only people who are obsessed with food are anorexics and the morbidly obese. And that, in erotic terms, is the Catholic Church in a nutshell. Do you know who would be the last person ever to be accepted as a prince of the church? The Galilean carpenter, that Jew. They would kick him out before he tried to cross the threshold. He would be so ill at ease in the church. What would he think of St. Peter's? What would he think of the wealth and the power and the self-justification and the wheedling apologies? The Pope could decide that all this power, all this wealth, this hierarchy of princes and bishops and archbishops and priests and monks and nuns could be sent out in the world with money and art treasures to put them back in the countries that they once raped and violated. They could give that money away and they could concentrate on the apparent essence of their belief. And then I would stand here and say the Catholic Church may well be a force for good in the world. But until that day, it is not. Thank you. I suppose I'm slightly disappointed that Anne Whittingham in particular should say, oh, I knew they'd bring up condoms and child rape and homosexuality. It's a bit like a burglar in court, so you would bring up that burglary and that manslaughter. You never mention the fact I'd give my father a birthday present. You know, it's, yes, yes, are you getting the message? There is a reason we hammer home these issues, because they matter. There's such an opportunity, owning a billion souls at baptism. It's such an opportunity to do something remarkable to make this planet better. And it's an opportunity that is constantly and arrogantly being avoided, and I'm sorry for that.